etwas erzählen darf über unsere Forschung. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen was erzählt zum Thema Bindung über die Generationen hinweg, das Thema transgenerationale Weitergabe. Und heute darf ich etwas erzählen zu einem Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Und das ist einerseits Mentalisieren, aber andererseits ganz besonders wichtig zu den Vätern. Ich habe mich im Rahmen meiner Doktorarbeit sehr viel mit Papas beschäftigt und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Thema sozusagen auch ein bisschen mit aussuchen durfte und wir heute die Papas auch mit ins Boot holen. Um so ein bisschen einzusteigen, um zu verstehen, worum soll es heute gehen und um auch irgendwie alle so ins Boot zu holen. Ich weiß, es ist ein ganz gemischtes Publikum heute hier. Möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen und einen ganz kurzen Blick darauf werfen, was Kinder eigentlich brauchen. Das wissen wahrscheinlich ohnehin die meisten, die hier sitzen. Was braucht es ganz dringend für eine gesunde Entwicklung von Kindern? Und ein Part, der da wirklich ganz, ganz entscheidend ist, ist neben diesen ganzen anderen Bedürfnissen, die eben Kinder haben, die elterliche Feinfühligkeit. Die Feinfühligkeit spielt in so vielen Zusammenhängen eine Rolle, das wissen wir aus der Forschung, dass wir sie wirklich als die zentrale elterliche Fähigkeit markieren können, die Kinder für ein gesundes Aufwachsen brauchen. Weil feinfühlige Eltern den Kindern eine Möglichkeit geben, sich in dieser Welt sicher zu fühlen. Und darum geht es ja eigentlich. Dass wir Kindern im Idealfall, so im ersten Lebensjahr, einen guten Rucksack packen mit allem, was sie brauchen, um dann sicher durchs Leben zu gehen. Und dafür spielt die Feinfühligkeit eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und Feinfühligkeit oder feinfühlig sein heißt eben, die kindlichen Signale erstmal wahrzunehmen und dann schon ein bisschen schwieriger, sie richtig zu interpretieren und möglichst schnell darauf zu reagieren. Und das können wir in ganz vielen verschiedenen Aspekten tun am Tag. Und das sind oft ganz kleine Momente, in denen Eltern oder Bezugspersonen feinfühlig sind. Das ist erstmal die Feinfühligkeit im Blickkontakt. Das heißt, wenn ich mit meinem Baby im Kinderwagen hier am See entlang spaziere, dass ich dann den Blick auf mein Baby gerichtet habe und bemerke, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, es läuft ein Pudel vorbei, das Baby dreht sich um, die Mama sagt, ah ja, ein Pudel, der ist spannend, ne? In dem Moment denkt sich das Kind, ha, ja, super, ja, genau, der Pudel. Vielleicht bleibt die Mama sogar stehen und dreht den Kinderwagen um. In dem Moment fühlt sich das Kind verstanden und geborgen. Funktioniert übrigens nicht, wenn man währenddessen aufs Handy schaut. Ja, geht schon mal. Der erste Moment, die erste Möglichkeit, feinfühlig zu sein, geht schon mal verloren, weil der Blickkontakt nicht besteht, weil wir übersehen, dass gerade ein spannender Pudel vorbeigelaufen ist. Feinfühlig können wir sein im Rhythmus. Ja, zum Beispiel beim Wickeln oder beim Füttern. Feinfühlig im Rhythmus füttern heißt, ich gebe den Löffel dann, wenn das Kind den Mund aufmacht. Ah. Und nicht in meinem Tempo. Oder ganz kritisches Beispiel, wickeln. Also manchmal muss es natürlich ratzifatzi gehen, aber es ist auch ganz schön, wenn man im Tempo des Kindes mal wickeln kann. Und das Kind sich denkt, ah super, jetzt strecke ich das Bein aus, dann schiebt die Mama schnell die Windel drunter. Feinfühligkeit über Sprache. Das heißt, das Baby sagt, wow, und der Papa sagt, ah ja, erzählst du mir was? Wow, wow, wow. Ach, so viel hast du zu erzählen. Das nennen wir Turn-Taking. Das heißt, die eine Person sagt was, andere Person sagt was. Sagt wieder eine was, sagt wieder andere was. Auch das ist so ein Moment, ein ganz kleiner Moment. Das passiert ja 100 Mal am Tag potenziell. Und diese kleinen Momente, in denen feinfühlig reagiert wird, in diesen Momenten kann Bindung entstehen, kann sichere Bindung entstehen zwischen Bezugspersonen und Kindern. Und diese Feinfühligkeit kann auch ganz gut geübt werden und trainiert werden. Eltern sind tendenziell feinfühliger, wenn auch feinfühlig mit ihnen umgegangen worden ist. Aber auch wenn wir diese Lernerfahrung nicht machen konnten in der Kindheit, ist es durchaus eine Fähigkeit, die zum Beispiel gut über Videofeedback oder über Lernen am Modell, also wenn einem das nochmal jemand vormacht, lernen kann. Und wie unterschiedlich so ein feinfühliges Miteinander aussieht und was das mit dem Kind jetzt potenziell macht, dazu habe ich zwei Videos mitgenommen, weil ich finde oft, die sprechen auch ganz gut für sich. Und weil ich ja heute den Fokus auf Väter legen möchte, habe ich zwei Videos von Vätern mitgebracht, natürlich. Und ich würde die jetzt einfach mal so abspielen, unkommentiert. Und Sie dürfen das mal auf sich wirken lassen. Sie dürfen das bitte nicht mitfilmen. Anhand schon dieser kurzen Videobeispiele wird, glaube ich, ganz gut für uns nicht nur verstehbar, sondern auch fühlbar, was feinfühlige Interaktion im Unterschied zu weniger feinfühliger Interaktion mit uns macht und vor allen Dingen auch natürlich mit den Kindern macht. Also was machen diese zwei Jungs mit ihren Papas für Erfahrungen so Tag ein, Tag aus? Und uns hat jetzt natürlich unter anderem die Frage beschäftigt, naja, wie kann denn feinfühlige Interaktion überhaupt entstehen? Also was sind denn so Voraussetzungen auch dafür, dass überhaupt Feinfühligkeit entstehen kann? Und um eine dieser Fähigkeiten soll es ja heute ganz besonders gehen. Und dafür würde ich Sie bitten, sich mal das Bild kurz anzugucken, das ich mitgebracht habe. Und sich zu überlegen, was denken Sie? Wie geht es dem Papa gerade auf dem Bild? Wie fühlt sich der Papa? Und dann beobachten Sie mal das Baby. Was macht das Baby? Wie könnte es dem Baby gehen? Wie fühlt sich das an, vom Papa so gehalten zu werden? Was denkt der Papa vielleicht gerade? Das, was Sie jetzt machen, bezeichnen wir als Mentalisieren. Und Mentalisieren ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Feinfühligkeit. Das brauchen wir, diese Fähigkeit. Das heißt, die Fähigkeit, dass wir uns in die Gedanken und Wünsche und Handlungsabsichten von anderen hineinversetzen und gleichzeitig aber unsere eigenen inneren mentalen Zustände von denen der anderen abgrenzen. Das wäre Mentalisieren. Und ich finde, ein sehr passendes Bild fürs Mentalisieren ist das Bild des Tauchers. Weil das, was wir sehen nach außen, das ist Verhalten, ist das, was über der Wasseroberfläche ist. Und wenn wir mentalisieren, dann tauchen wir eigentlich unter die Wasseroberfläche und versuchen zu ergründen, was liegt unter dem Verhalten. Welche Gedanken, Gefühle, Wünsche, Handlungsabsichten, Motive hat jemand für das Verhalten, das wir im Außen beobachten können? Das ist nicht immer ganz einfach, das ist ganz leicht gesagt, aber wir stellen uns zum Beispiel vor, ein Kind schmeißt sich jetzt im Supermarkt kurz vor der Kasse wütend auf den Boden und es trommelt und es schreit und es will den Schokoriegel jetzt haben. Hat der Papa zwei Möglichkeiten? Möglichkeit 1, reiß dich zusammen, das ist doch unangenehm, das ist mir peinlich, was du hier abziehst, du willst mich bloßstellen, jetzt komm, jetzt wir sind gleich draußen, es gibt keinen Schokoriegel, habe ich dir schon 5-mal gesagt. Die Gefühle vom Papa irgendwie nachvollziehbar. Es ist irgendwie unangenehm, dass sich das Kind im Supermarkt meint, jetzt auf den Boden schmeißen zu müssen und wir wären ja auch in 5 Minuten draußen gewesen. Aber was ist eigentlich in dem Kind los? Will das den Papa bloßstellen? Hat es die Absicht gehabt, dass es ihm peinlich ist? Wahrscheinlich nicht. Das Kind hat einen anstrengenden Kindergartenvormittag hinter sich, wurde vom Papa abgeholt, muss dann bei 29 Grad auch noch durch den Supermarkt laufen, 40 Minuten, da darf es schon 20 Mal nichts aus dem Regal rausholen. Der Papa sagt 20 Mal nein, du darfst es nicht aus dem Regal rausholen und auch das nicht. Und an der Kasse reicht's. Da ist es müde, da ist es irgendwie völlig reizüberflutet, da ist es wütend, weil es den blöden Schokoriegel nicht haben kann. Das geht im Kind ab. Und nach außen sehen wir ein Kind, das sich ordentlich auf den Boden schmeißt und sagt, so geht's nicht. Und es ist echt nicht einfach, dass man dann in der Situation sagt, ach ja, jetzt bist du wütend und das ist jetzt richtig doof und so. Na klar ist es nicht einfach. Weil der Papa ist ja auch irgendwie gestresst. Für den hat es ja auch 29 Grad und der hatte vielleicht einen anstrengenden Vormittag in der Arbeit und jetzt muss das Kind noch abholen und einkaufen gehen. Aber das ist halt die Aufgabe der Erwachsenen, dass diese Fähigkeit nicht zusammenbricht. Und dass sie sich möglichst bemühen, eben dieses Mentalisieren noch zu schaffen. Denn was wir auch wissen, ist, wenn es uns noch gelingt, in diesen Momenten die Fähigkeit aufrechtzuerhalten, da haben wir gewonnen. Ja, aber wenn das zusammenbricht, dann entstehen natürlich Missverständnisse. Ist ja klar, das Kind fühlt sich nicht verstanden, das denkt sich, was ist los mit ihm? Ich will ihn doch nicht provozieren, ich bin doch einfach nur müde und wütend. Ja, da hakt es dann, sobald dieses, wir nennen das Prämentalisieren, was dann passiert, wenn wir sozusagen in alte Verhaltensmuster zurückfallen und denken, es geht nur um mich und mir ist es peinlich und mir ist es unangenehm, sind wir eigentlich wie ein vierjähriges Kind. Das denkt nämlich auch, alle im Raum fühlen, so wie ich fühle. Und wenn ich Lego spielen will, wollen alle anderen im Raum auch Lego spielen. Aber da stehen wir drüber als Erwachsene. Genau, und letztendlich ist Mentalisieren ja nicht nur im Eltern-Kind-Kontext wichtig, sondern es ist wirklich eine ganz fundamental wichtige Eigenschaft, die wir für alle Interaktionen brauchen. Also das brauchen wir genauso mit Arbeitskolleginnen in der Beziehung, mit Freundinnen und Freunden. Und wenn Eltern das jetzt relativ gut gelingt, also natürlich bricht das mal zusammen, aber wenn sie das, sage ich mal, die meiste Zeit einigermaßen gut schaffen und da auch einigermaßen richtig liegen beim Rätselraten, was da so unter der Wasseroberfläche stattfindet, dann fühlen sich Kinder verstanden. Dann denken sich Kinder, wow, ich mache hier nur so. Und dann weiß die Mama schon, ja, jetzt bist du hungrig, ich weiß schon, gleich sind wir da und dann kriegst du was zu essen und so. Dann denken die sich, super, hier kann ich mich verständlich machen und dafür muss ich noch nicht mal sprechen. Ist ja herrlich. Und dann lernen Kinder eben mit der Zeit, auch die eigene Innenwelt zu benennen, die sie am Anfang noch überhaupt nicht verstehen, die sie erstmal erklärt bekommen müssen. Da muss ja erstmal jemand sagen, guck mal, das ist Wut und das ist Traurigkeit und das ist Ärger und das ist Angst und das ist irgendwie alles was anderes und es fühlt sich alles blöd an. Das müssen Kinder erstmal lernen. Und wenn Eltern das gut gelingt, dann können Kinder das auch erlernen und dann kann vielleicht das fünfjährige Kind zur Mama laufen und sagen, Mama, das Baby weint, ich glaube, es hat Hunger. Und dann kann man doch den Eltern gratulieren und sagen, wow, ja, der Fünfjährige macht sich schon Gedanken, warum das Baby weint, weil es Hunger hat, weil das liegt unter der Wasseroberfläche. Und das Gute ist, auch Eltern machen dieses Mentalisieren auch relativ automatisch. Ja, also Eltern reden eigentlich relativ automatisch, relativ viel mit dem Kind, so die ganze Zeit. Und dann lernen Kinder das eben so langsam, ihre Innenwelt zu verstehen. Und das ist eben auch nicht immer ganz einfach. Also Beispiel Supermarktkasse, gleiches Beispiel, keine Ahnung. Das Kind meint, um 5 Uhr in der Früh ist es jetzt putzmunter und muss jetzt aufstehen. Da ist die Innenwelt des Kindes. Zeig mir die Welt, ich bin wach. Und die Innenwelt der Mama oder vom Papa ist vielleicht, es ist 5 Uhr morgens und ich bin hundemüde und ich würde gern schlafen. Da ist natürlich eine Diskrepanz. Also die Innenwelten sind nicht immer gleich. Und dann geht es auch darum, das abzugrenzen. Ich weiß, ich bin jetzt müde, aber du bist jetzt wach. Und leider müssen halt dann die Eltern, in dem Fall bei den kleinen Kindern, ihre Innenwelt zurückstellen und sagen, ja, ich hätte jetzt gern noch geschlafen, aber ist halt jetzt nicht. Später kann man das dann aushandeln, aber am Anfang noch nicht. Und die Entwicklung dieser Fähigkeit, die braucht auch einige Jahre und die entwickelt sich auch noch immer weiter. Also das ist nichts, was man dann irgendwie mit 8, 9, 10 Jahren endgültig kann, sondern die entwickelt sich bis ins Erwachsenenalter. Es gibt ein paar Studien, die sagen, die Mentalisierungsfähigkeit bricht in der Pubertät mal kurz zusammen. Das ist, glaube ich, ein bisschen Typsache. Wir haben auch eine Studie gemacht mit angehenden Elementarpädagoginnen, die hatten eine sehr hohe Mentalisierungsfähigkeit, aber vielleicht auch aufgrund ihres Berufswunsches, waren aber auch alle zwischen 15 und 17, also eigentlich schon sehr pubertär. Und wenn das dann gelingt, dann ist es eine super Voraussetzung eben für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir eingehen, weil es uns wahnsinnig viel weiterhilft. Und wenn das Mentalisieren gelingt, dann zeigt es letztendlich, jemand anderes ist an den Gedanken und Gefühlen von anderen überhaupt erstmal interessiert. Also für gelingendes Mentalisieren brauchen wir eine relativ gute Beobachtungsgabe, weil wir müssen die kleinen Feinzeichen lesen und wir müssen auch ein bisschen kreativ sein, weil wir müssen ja immer interpretieren, was meint jetzt jemand gerade damit? Was bedeutet es jetzt, wenn das Kind aus dem Raum läuft und die Türe zuknallt? Was liegt hinter dem Verhalten? Und da liegt man nicht immer richtig und es geht auch gar nicht darum, dass man immer jedes Mal richtig liegt. Das Wichtige ist, dass man überhaupt motiviert ist, dass es dieses Interesse daran gibt, ich möchte wirklich verstehen, was in dir drinnen vorgeht. Und was dafür auch ganz wichtig ist, ist, dass einem bewusst ist, dass ein und dasselbe Phänomen von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich wahrgenommen wird. Wir denken an das Bild von vorhin, als ich sie gefragt habe, was glauben Sie, wie geht's dem Papa? Da haben nicht alle dasselbe gedacht. Da hat vielleicht einer gedacht, ah ja, dem geht es bestimmt richtig gut, der kann jetzt da mit seinem Baby und der fühlt sich ganz wohl, der ist ganz entspannt. Und jemand anderes hat sich gedacht, boah, der ist, glaube ich, ganz schön erschöpft, der sieht irgendwie müde aus und vielleicht war die Geburt ganz anstrengend und der hat nicht geschlafen oder keine Ahnung. Also viele Leute hier im Raum haben das Bild ganz unterschiedlich wahrgenommen und das ist auch wichtig für die Mentalisierungsfähigkeit, dass ich mir dessen bewusst bin. Nur weil ich etwas so wahrnehme und ich das so interpretiere, heißt es noch lange nicht, dass alle anderen im Raum das jetzt gleich wahrnehmen. Ganz wichtig, auch für Missverständnisse zum Beispiel. Ja? Wenn wir mentalisieren können, können wir Missverständnisse aufklären. Können wir, wenn wir uns verabredet haben bei der Bank und dann ist jemand nicht da und ich rufe an, ich bin bei der Bank, beim Park. Und jemand sagt anders, ja, ich stehe auf vor der Sparkasse, wo bist du? Du hast gedacht, Bank heißt Sparkasse. Ich habe gedacht, Bank heißt Parkbank. Aber dafür brauche ich Mentalisierungsfähigkeit. Dafür muss ich mir Gedanken machen, was denkt der andere. Und Mentalisieren ist letztendlich so eine Art Brückenkonzept, heißt es. Im Deutschen heißt es integratives Brückenkonzept. Im Englischen heißt es Umbrella Term. Also ein Begriff, der wie ein Schirm ist und mehrere Dinge umfasst. Weil manchmal fragen mich Leute, aber was ist denn jetzt der Unterschied zur Empathie? Ja, das ist eine gute Frage. Empathie ist sozusagen ein Teil von Mentalisierungsfähigkeit. Dieses Empathie ist dieses Affektive, dieses Ich fühle mit dir mit. Aber Mentalisieren ist noch viel mehr als Empathie. Das ist auch Theory of Mind, also dieses Kognitive. Ich denke, was du denkst, das ist was anderes, was ich denke. Das ist nicht Empathie. Das brauche ich dafür nicht. Und Theory of Mind ist, Mentalisieren ist auch Achtsamkeit. Ist nämlich auch das in mich selber reinspüren und auf mich selber gucken. Selbstmitgefühl. Nicht nur Empathie, sondern auch ich selber. Weil wenn ich mich selber nicht gut reflektieren kann, wenn ich nicht gut spüren kann, was ist denn in mir los, kann ich das nicht abgrenzen davon, was ist bei dir los. Also das sind alle so kleine Bausteine vom Mentalisieren. Und letztendlich wissen wir eben, dass eine hohe Mentalisierungsfähigkeit auch mit einer erhöhten Feinfühligkeit einhergeht. Weil es eine super Voraussetzung ist. Wenn ich verstehe, was ist da los unter der Oberfläche, dann kann ich auch besser richtig interpretieren und besser handeln. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, Das Ganze wurde natürlich mit hauptsächlich Mutter-Kind-Diaden untersucht. Mutter-Kind-Diaden sind in der Bindungsforschung und in der entwicklungspsychologischen Forschung das Paradebeispiel für eine Bindungsperson-Kind-Beziehung. Und zu Vätern gibt es wirklich kaum Studien. Es gibt aber schon einzelne Studien zumindest, die zeigen, auch bei Vätern scheint diese Mentalisierungsfähigkeit keine schlechte Voraussetzung zu sein für ihre Feinfühligkeit. Und wir haben uns eben in den letzten Jahren bei unserem Institut für Early Life Care dieser Frage auch nochmal gewidmet und haben auch nochmal überlegt, können wir uns das noch mal ein bisschen genauer angucken und können wir uns da auch ein bisschen das Zusammenspiel der Big Player in der Feinfühligkeit angucken. Warum wollten wir uns das angucken? Wenn man mal so googelt, wie viel, also wenn man so eingibt in so jetzt nicht Google, sondern Fachdatenbanken und man gibt ein Mutterkind und Vaterkind, ist das Verhältnis der Publikationen immer noch ungefähr 1:10. Also es gibt viele, viele Forschungsergebnisse zu Müttern, wenige, wenige zu Vätern. Aber Väter sind wichtig. Und die Rolle der Väter, die unterliegt ja einem ständigen Wandel. Ja, und die Rolle, die mein Papa vor Papas über 30 Jahren eingenommen hat, die ist wahrscheinlich eine ganz andere Rolle als die Rolle, die sein Papa hatte, als er ein Kind war. Und als die Rolle der Väter, die heute Väter werden. Also da tut sich ordentlich was. Und die Forschung sollte eigentlich auch einiges tun, um das mal ein bisschen aufzudröseln. Es gibt einen ganz interessanten Schriftsatz, den sogenannten Väterreport. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Das ist aus dem Jahr 2023 und der hat was ganz Spannendes gemacht und das habe ich heute mitgebracht. Der hat verschiedene Vätertypen festgelegt. Der hat gesagt, nee, ich will mir mal den Vater angucken. Wer ist denn der Vater jetzt in 2023? Weil sich die Rolle nun eben mal geändert hat. Väter sind nicht mehr nur die reinen Brotverdiener, die in die Arbeit gehen und ihr einziger Job ist es, Geld nach Hause zu schaffen, dass die Frau, die auf die Kinder aufpasst, gut versorgt ist, sondern Väter definieren sich heute ja auch ein bisschen anders. Und die haben sich da so verschiedene Aspekte von Vaterschaft angeschaut. Die haben sich angeschaut, wie stehen die denn zur Gleichstellung, die Väter, wie stehen die zur idealen Aufteilung von Kinderbetreuung, Elternzeitnahme, wie alt sind die, ist der Vater von heute. Die haben sich so ein paar Einflussfaktoren angeguckt und haben dann 5 unterschiedliche Vätertypen sozusagen festgelegt. Plus, minus. Da gibt es also Väter, die werden bezeichnet als der überzeugte Engagierte. Das sind Väter, die wünschen sich Gleichberechtigung in der Beziehung und 38% tatsächlich machen auch eine gleichberechtigte Arbeitsteilung. Hier sind jetzt nicht 50%, sind auch nicht 100%, die eine gleichberechtigte Arbeitsteilung machen, aber doch immerhin 38% der überzeugten, engagierten Väter haben eine gleiche Aufgabenteilung. Diese Väter sind überdurchschnittlich gebildet und meistens wohl situiert. Dann gibt es den kleinsten Anteil mit 11%, der wird bezeichnet als der urbane Mitgestalter. Der urbane Mitgestalter, der ist tatsächlich überwiegend egalitär, das heißt Gleichstellung, Mann und Frau. Und 58% geben an, es wäre ideal, die Hälfte der Betreuung zu übernehmen. Das sind die leben eher im städtischen Bereich, sind eher jünger und haben ein mittleres Einkommen. Auch bei diesem Typ sehen wir noch immer nicht die 100%ige Gleichverteilung, aber wir sehen dieses Gestaltungspotenzial, das diesen Vätern wohl auch wichtig ist. Also es gibt sie irgendwo, hauptsächlich wohl in der Stadt und im mittleren in der mittleren Einkommensschicht. Dann gibt es den sogenannten zufriedenen Pragmatiker. Und das ist eigentlich mein Highlight. Die sind so, weiß ich nicht, passt schon, Gleichberechtigung ist irgendwie, also gleiche Verteilung ist irgendwie okay oder auch nicht. Aber die übernehmen tatsächlich die meisten Aufgaben in der Betreuung. Die machen nur nicht so diesen Ding da drum. Die verdienen in der Regel so etwas unterdurchschnittlich und leben eher im ländlichen Gebiet. Die hängen es einfach nicht so an die große Glocke, könnte man auch sagen. So, und dann gibt es den sogenannten etablierten konventionellen Vatertyp, den man da festgestellt hat in dem Report. Die sind eher konservativ, übernehmen weniger Betreuungsaufgaben und das sind aber die mit dem höchsten Einkommen und der höchsten Bildung. Die gehen eher arbeiten. Und dann gibt es mit 29%, was noch immer der größte Anteil ist in diesem Fall, den sogenannten überzeugten Rollenbewahrer. Das sind Väter, die immer noch sagen, ganz klar konservativ bezüglich der Gleichberechtigung oder der Rollenverteilung, also die Frau übernimmt die Betreuung, der Mann geht arbeiten, die übernehmen selbst nur einen sehr kleinen Betreuungsanteil. Und das ist ein Vater, der eher in der niedrigeren Bildungsschicht anzutreffen ist, bei eher niedrigerem Einkommen. Das heißt, wir haben eigentlich so ziemlich alles mit dabei in einer ganz bunten Mischung. Jetzt nichts, was ganz übermäßig herausragt, aber man merkt schon, der Rollenwandel ist ein langsamer. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle Väter sagen, zack, jawohl, Gleichbeteiligung, ich nehme Jahrkadenz, du nimmst eine Jahrkadenz, wir teilen uns das super 50-50 auf. Da sind wir leider noch lange nicht angekommen. Die Kadenzzahlen der Väter gehen zurück. Das ist schade, aber ist leider die Wahrheit. Und dennoch halte ich es für ganz wichtig, die Väter gesondert anzugucken. Ja, weil einfach doch dieser Wandel passiert und weil wir aus der Forschung wissen, Väter machen schon einen Unterschied in der Entwicklung der Kinder. Es gibt Unterschiede und es gibt eben auch Gemeinsamkeiten zwischen Müttern und Vätern. Das heißt, es gibt manche Dinge, die können wir übertragen. Wir können sagen, ja, so ist es ungefähr. Ne? Plus minus läuft es so ab wie in dem Bild. Wir können sagen, ja, manche Sachen, die machen Väter und Mütter gleich. Warum soll ich mir das für Väter nochmal eigens anschauen? Die werden das halt wieder so sein wie bei den Müttern. Das stimmt auch für manche Sachen. Aber für manche Sachen stimmt es eben auch nicht. Väter sind nicht einfach Mütter mit Penis. Das ist nicht richtig. Sondern Väter sind anders, Väter verhalten sich anders, Väter spielen anders, Väter sind anders feinfühlig, Väter sind anders in der Interaktion mit Kindern und Väter unterstützen auch andere kindliche Fähigkeiten und haben einen ganz entscheidenden Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Direkt und indirekt. Indirekt ist so dieses Finanzielle zum Beispiel. Das ist jetzt mal nicht so interessant für heute. Für heute ist interessant der direkte Einfluss, den Väter auf die kindliche Entwicklung nehmen. Und da wissen wir eben auch, dass die väterliche Feinfühligkeit ein ganz wichtiger Prädiktor ist für kindliche Outcomes, also eine ganz wichtige Vorhersagekraft hat dafür, wie sich Kinder entwickeln. Und die väterliche Feinfühligkeit, und das ist ganz wichtig, ist nicht nur nice to have, sondern die ist ein zusätzlicher Faktor, der sich positiv auf die kindliche Entwicklung auswirkt, zu der Mama. Also es ist ein zusätzliches Add-on, von dem die Kinder profitieren. Es wäre nicht so gut, der Vater wäre nicht da und wäre nicht feinfühlig. Ja, er macht wirklich auch einen Unterschied in der kindlichen Entwicklung und dazu gibt es schon einige Studien. Worauf nehmen Väter zum Beispiel Einfluss auf die kindliche Selbstregulation? Also wenn wir feinfühlige Väter haben zu Hause, dann haben wir Kinder, die auch eine verbesserte Selbstregulationsfähigkeit haben. Also das unterstützen die Väter durch ihre Koregulation. Wir sehen Kinder mit mehr Lebenszufriedenheit und geringeren externalisierenden Verhaltensproblemen. Und wir sehen Kinder, die mehr prosoziales Verhalten zeigen im Kontakt mit anderen Kindern später. Außerdem sehen wir Kinder, die auch eine bessere Emotionsregulation haben. Das ist so ein bisschen im Einhergang mit den selbstregulativen Fähigkeiten. Also am Anfang ist so die Selbstregulation ganz wichtig. Dann kommt die Emotionsregulation auch noch dazu. Väter haben auch eine positive Entwicklung oder tragen zu einer positiven Entwicklung der kognitiven Komponenten bei Kindern bei. Das heißt, die Kinder haben bessere exekutive Funktionen. Was ist das? Das ist sowas wie Impulskontrolle, Aufmerksamkeitssteuerung. Und Kinder haben eine bessere Sprachentwicklung, wenn da feinfühlige Väter mit im Spiel sind. Und was eben auch ganz wichtig ist, hoppla, Eltern können sich gegenseitig kompensieren. Das heißt, wenn ich eine nicht so feinfühlige Mama habe, dann werden die Väter umso wichtiger, weil sie eben auch kompensieren können. Da gibt es ganz tolle Studien, vor allen Dingen mit Müttern, die zum Beispiel unter einer postpartalen Depression leiden, wo einfach nicht so viel, da können Mamas einfach nicht so feinfühlig sein. Ja, die können auch nicht so gut mentalisieren, weil sie so mit sich selber beschäftigt sind, weil sie so sehr in ihren Gedanken und mit ihren Problemen befasst sind. Da kann ich nicht auch noch mir Gedanken machen, was geht eigentlich gerade in meinem Kind ab und was braucht es und was wünscht es sich. Da braucht es die Väter, die das kompensieren. Und dazu gibt es zum Glück auch ein paar Studien, die zeigen, das können die Papas. Die können auch kompensieren, genauso wie die Mütter das auch können für die Väter. Und jetzt möchte ich noch ein paar Studienergebnisse teilen mit Ihnen, die aus dem mittlerweile vorletzten Jahr sind. 2023 wurde die Studie publiziert, in der wir uns eben auch das nochmal angeguckt haben. Was macht denn jetzt ein Papa zu einem feinfühligen Papa? Und da stellt sich erstmal ganz klar raus, Mentalisierungsfähigkeit, die ist gut. Die wichtige Zahl ist mal diese, die ich eingekreist habe. Da sehen wir, dass es wirklich einen ziemlich starken und hochsignifikanten Zusammenhang gibt zwischen der elterlichen Mentalisierungsfähigkeit und der Feinfühligkeit. Das heißt, wenn das eine hoch ist, ist auch das andere hoch. Was haben wir uns auch noch angeguckt? Die generelle Mentalisierungsfähigkeit. Das ist die Mentalisierungsfähigkeit, die sich jetzt vielleicht nicht auf das Kind bezieht, sondern die sich auf alle anderen Personen bezieht, die wir so in unserem Umfeld haben. Das haben wir mit einem Interview gemacht, das wir schon in der Schwangerschaft gemacht haben. Und auch da sehen wir einen Zusammenhang zur Feinfühligkeit. Also auch wenn wir in der Schwangerschaft schon abprüfen, sozusagen, wie gut kann jemand mentalisieren, dann können wir sagen, der wird später feinfühliger mit seinem Kind sein, wenn er das in der Schwangerschaft schon gut kann. Und wenn er das dann auch noch nach der Geburt, also die Interviews, die zweiten, wo wir die elterliche Feinfühligkeit erhoben haben, die waren so 6 Monate nach der Geburt. Wenn Eltern da sich gut in ihre Kinder hineinversetzen können und diese Innenwelt gut reflektieren können und gut zum Ausdruck bringen können, dann sind das auch die feinfühligeren Väter und zwar auch später noch. So, und dann haben wir uns auch was Zweites angeschaut und das ist sind die sogenannten Bindungsrepräsentationen. Das ist nämlich auch so, das ist relativ typisch oder bekannt. Also wenn ich selber eine sichere Bindung habe als Erwachsener, dann kann ich auch feinfühlig mit meinem Kind umgehen. Auch das haben wir uns nochmal für die Väter angeschaut. Und bei der Bindungsrepräsentation, das ist jetzt nicht ganz einfach, das ist ein bisschen sperriger Begriff. Da geht es darum, wie gut habe ich denn die ganzen Erfahrungen, die ganzen Beziehungserfahrungen, die ich so gemacht habe im Laufe meines Lebens, wie gut habe ich die verarbeitet? Also es geht nicht darum, waren die alle positiv, waren die alle super, sondern es geht darum, wie gut habe ich sie verarbeitet, die schönen, die angenehmen Erlebnisse, aber auch die unangenehmen. Habe ich die gut abgespeichert? Habe ich die gut integriert? Kann ich darüber gut erzählen? Oder habe ich die abgespalten? Kann ich darüber nichts berichten? Habe ich da keine Erinnerungen mehr an meine Kindheit? Das definiert, ob jemand eine sichere Bindungsrepräsentation hat oder eine unsichere Bindungsrepräsentation. Und das wiederum hängt jetzt auch mit der Feinfühligkeit zusammen. Auch das haben wir bei den Papas gesehen. Das heißt, wir sehen hier in der Gruppe von den sicher gebundenen Vätern auch eine erhöhte Feinfühligkeit und man macht so den Cut-off, wo wir sagen, das ist noch feinfühlig, das ist so good enough, der ist so bei 4,5 bis 5 ungefähr auf der Skala. Also die liegen da im Schnitt schön drüber und das hier sind die unsicheren Väter, die liegen da eben eher drunter. Das heißt, wir sehen schon, naja, die Bindungsrepräsentation, die scheint schon auch irgendwie einen Einfluss darauf zu haben, wie feinfühlig jemand sein kann mit seinem Kind. Und jetzt kommt der spannende Teil, falls es noch nicht spannend genug war. Jetzt haben wir nämlich das Ganze zusammen angeguckt in einem Modell und haben gesagt, okay, wir wissen irgendwie, Mentalisieren ist wichtig, wir wissen irgendwie, Bindung ist wichtig. Wie guckt es denn jetzt aus mit der Feinfühligkeit? Wie hängen diese drei Sachen denn zusammen bei den Vätern? Und da hatten wir die Idee, wenn jemand eine sichere Bindung hat, dann wird er vielleicht eh auch besser mentalisieren können. Und dann ist er vielleicht feinfühliger. Und deshalb haben wir ein, das nennt sich Mediationsmodell, was man sich da anguckt. Da haben wir uns gedacht, die sichere Bindung, die führt dazu, dass man besser mentalisieren kann und das könnte dann dazu führen, dass man am Ende feinfühliger ist. Und so oder so ähnlich zeigt sich das dann auch tatsächlich in dem Modell. Das mute ich Ihnen jetzt mal zu, das ist so ein bisschen komplexes Modell, aber ich führe Sie da durch. Also wenn die Papas eine sichere Bindung hatten, dann waren die auch feinfühliger. Das haben wir schon gesehen. Wenn man jetzt, und das ist jetzt spannend, die Mentalisierungsfähigkeit mit dazu nimmt in dieses Modell und das sozusagen in einem mathematischen Schritt sich anguckt, dann verschwindet plötzlich dieser Zusammenhang, den gibt es nicht mehr. Das wird vollständig erklärt über die Mentalisierungsfähigkeit. Was heißt es? Das heißt, die Mentalisierungsfähigkeit ist eigentlich die entscheidende Fähigkeit. Auf die kommt es an. Wenn wir die erhöhen sozusagen, also wenn die gut ist, ist es egal, was für eine Bindungsrepräsentation ist. Wenn den Vätern das gelingt, dass sie sich in ihre Kinder hineinversetzen, dass sie die Innenwelt abbilden können, dann sind sie auch feinfühliger. Und das sind ja eigentlich wieder ganz gute Neuigkeiten. Es kann sich auch eine Bindungsrepräsentation mal verändern lassen. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Im Idealfall mit Therapie. Aber es ist nicht so einfach. Ne? Weil da sind echt viele Beziehungserfahrungen zusammengekommen und dann ist man irgendwie schon 30 oder 40 und dann soll man das nochmal ändern. Das ist harte Arbeit. Aber Mentalisierungsfähigkeit kann man schulen und damit sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Thema, naja, was bedeuten denn jetzt diese Erkenntnisse für die Praxis? Was heißt es denn jetzt? Und da können wir als allererstes mal sagen, also beide Faktoren, die wir so haben, also die beiden Big Player, Mentalisierungsfähigkeit wie auch Bindungsrepräsentation, sind wichtige Prädiktoren für Feinfühligkeit. Und das können wir beides schon in der Schwangerschaft messen oder schon auch vor der Schwangerschaft, egal. Aber in der Regel kommen dann Menschen so drauf, oh, jetzt bin ich schwanger oder wir sind schwanger. Es kommt ein Kind, jetzt könnte ich mir mal angucken, was ich so im Rucksack mit dabei habe. Und diese Eigenschaften, die wir eben schon vor der Geburt messen können, die sagen uns voraus, wie feinfühlig jemand später nach der Geburt in Interaktion mit seinem Kind ist. Und das ist sehr deckungsgleich. Es gilt für Mütter wie auch für Väter. Und eben diese Erkenntnis, dass eigentlich die Mentalisierungsfähigkeit die entscheidende Fähigkeit hier zu sein scheint, die den Zusammenhang erklärt zwischen Bindung und Feinfühligkeit, das wiederum sind eben diese guten Neuigkeiten, weil wir die Mentalisierungsfähigkeit wesentlich leichter trainieren können, als wir eine Bindungsrepräsentation verändern können. Mentalisierungsfähigkeit im Erwachsenenalter trainieren, das geht ganz gut. Das ist auch Übungssache, also man braucht jetzt nicht meinen, weil man hier den Vortrag gehört hat, ha, perfekt, ab jetzt werde ich einfach mentalisieren, kein Problem. Da gibt es so eine ganz schöne Kurve, das sind so zwei Kurven, die sind so nebeneinander, ne? Die haben so einen Überlappungspunkt in der Mitte. Und die eine Kurve sagt, hier funktioniert mentalisieren und hier unten ist der Stress. Und je mehr der Stress, je höher der Stress wird, desto schneller bricht die Mentalisierungsfähigkeit dann irgendwann mal zusammen. Und dann kommen wir in den sogenannten Autopiloten, der dann übernimmt. Wenn wir eine gut trainierte Mentalisierungsfähigkeit haben, dann ist dieser Kipppunkt später. Das heißt, dann können wir unter mehr Stressbelastung auch noch besser mentalisieren. Und es geht in beide Richtungen. Je höher die Mentalisierungsfähigkeit ist, desto später erfahren wir Stress. Aber desto weniger erleben wir es auch als stressig. Uns stresst es viel weniger. Kind schmeißt sich am Boden, wir denken so, ja, ist halt wütend. Ja, da muss ich jetzt mal dabei sein, da muss ich jetzt mal co-regulieren. Naja, es ist eben nicht mein allerliebstes Hobby, aber das mache ich schon. Ja, wenn wir das können, dann, wenn wir verstehen, was ist da gerade los, dann geht es ein bisschen leichter. Ich weiß schon, es ist nicht super leicht und manchmal bricht es also bei den besten Mentalisierern noch zusammen. Und es braucht auch wirklich ein bisschen Übung und so. Wenn man das so 5, 6, 7, 8 Jahre beforscht, dann geht es irgendwann mal besser, weil man hat sich wirklich viel damit beschäftigt. Ich wurde mal darauf hingewiesen, Antonia, das ist eine Katze, musst du nicht mentalisieren. Ja, kommt dann so rein, dieses Ding. Man sagt dann ständig so, ach ja, hast du Durst? Ja, ich gebe dir eine Milch. Ja gut, die Katzen brauchen das natürlich nicht. Ja, aber Kinder brauchen das. Und mentalisieren kann eben im Idealfall, wäre das jetzt natürlich, wir würden das vor der Geburt schon trainieren. Also wir würden im Idealfall doch vor der Geburt screenen und sagen, naja, bei dir ein bisschen schwierig, das üben wir jetzt mal direkt, dann wenn das Baby kommt, bist du ready. Das wäre natürlich ideal. Also ich plädiere dafür, dass wir so ein Screening machen in der Schwangerschaft und mal gucken, wie gut kann das jemand und wenn es jemand nicht so gut kann, kann man das auch trainieren. Also es ist eigentlich eine gute Grundlage für gezielte Interventionen. Also wir können gezielte Elterninterventionen zum Beispiel mit Mentalisieren aufbauen, weil wir wissen, die Fähigkeit ist wirklich zentral für die kindliche Entwicklung und sie kann echt gut trainiert werden. Und dafür wäre es nun auch ganz wichtig, Väter mit einzubinden in die Elternprogramme. Es gibt nämlich echt weltweit eine Handvoll Elternprogramme, die Väter mit einbinden. Da gibt es einiges für Mütter und da kocht auch jeder sein eigenes Süppchen. Also es gibt x verschiedene Elternprogramme. Aber Elternprogramme, Eltern heißt eigentlich zwei. Und das fällt oft mal hinten runter. Also die Papas mitzunehmen. Was auch noch so eine ein bisschen kleinere Erkenntnis ist, ist, dass eben die elterliche Mentalisierungsfähigkeit, das hat man so bei dieser ersten Folie gesehen, die war wichtiger als die generelle Mentalisierungsfähigkeit. Also die war so ein bisschen treffsicherer, sag ich mal, für die Feinfühligkeit, ist jetzt auch keine ganz große Überraschung. Ne? Wenn ich das bei meinem Kind gut kann, ist es in einem stärkeren Zusammenhang, wie wenn ich das gut kann mit meinen eigenen Eltern oder meinem Partner, meiner Partnerin. Genau, aber das hatte ich jetzt eigentlich gerade schon mal kurz angeschnitten. Es sagt uns letztendlich, wie gut wäre ein frühes Screening der Mentalisierungsfähigkeit, wie gut wäre ein pränatales Screening, weil wir dann möglichst früh Defizite erkennen könnten und weil wir dann eine möglichst gute Grundlage haben, um eben die Väter oder die Mütter oder die Bezugspersonen, die mit Kindern sind, in deren Gemeinschaft Kinder aufwachsen, zu unterstützen. Da sind bestimmt auch manche Omas ganz gut aufgehoben in solchen Programmen. Ja, will ich jetzt gar nicht auf die Kernfamilie alleine herunterbrechen. Da sind genauso wichtig Fachkräfte aufgehoben. Also ganz eine ultimativ zentrale Fähigkeit bei Pädagoginnen und Pädagogen ist Mentalisieren. Die müssen das den ganzen Tag machen. Und zwar nicht nur mit einem Kind, sondern mit ein paar mehr. Und wir wissen von den Pädagoginnen, dazu haben wir auch eine Studie publiziert letztes Jahr, wir wissen von den Pädagoginnen einfach auch, wie wichtig bei denen die Mentalisierungsfähigkeit als eigener Schutzfaktor vor Stress, der erhöhtes Wohlbefinden der Pädagoginnen, wenn die das können, weil die aber nicht so schnell in der Kindergruppe sich denken, so viele Kinder und Hilfe, was tun die alle? Also es ist wirklich eine Fähigkeit, die auch in diesem Rahmen ein großer Schutzfaktor ist. Schützt vor Burnout, schützt vor Stressbelastung, körperliche Symptomatiken, fördert das Wohlbefinden. Ein Allrounder, die Mentalisierungsfähigkeit. Und jetzt zum Abschluss möchte ich die letzten Minuten noch nutzen, um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben in eine Möglichkeit, wie man jetzt Mentalisieren fördern kann. Ich habe ja schon gesagt, es wäre gut, wir könnten es fördern. Haben sich ja schon ein paar Leute Gedanken dazu gemacht. Und wir haben, es war damals im Rahmen einer Studie, Eltern begleitet von der Schwangerschaft, bis die Kinder so 1,5 Jahre alt waren. Und wir haben bei diesen Eltern auch Hausbesuche gemacht und haben eben auch die Mentalisierungsfähigkeit dieser Eltern adressiert damals. Und zwar haben wir da mit denen so ein bisschen Mentalisieren am Wickeltisch gemacht, haben wir das genannt. Das heißt, es kam eine Mentorin zu den Eltern nach Hause, hat Hausbesuche gemacht, es waren immer beide Elternteile anwesend und das Baby, das waren alles erstgebärende Mütter. Und wir haben sozusagen mit denen gemeinsam in der Interaktion haben wir Mentalisieren angeleitet. Das heißt, die Mentorin hat unterschiedliche Fragen gestellt, von denen wir wissen aus vorherigen Studien, dass sie Mentalisieren fördern. Das sind so Fragen, kommen Ihnen vielleicht ein bisschen bekannt vor, die ich auch vorhin gestellt habe, als ich das Foto gezeigt habe. Also erstmal beobachten, was machen die, wie fühlt es sich an, und dafür gibt es so ein kleines, haben wir so ein kleines Fragenschema entwickelt, sage ich mal. Und das ist ein bisschen angelehnt an das Space Baby Watching, falls es jemand kennt. Das ist auch ein Mentalisierungs- oder eigentlich entwickelt ein Empathietraining für Kindergartenkinder. Wir haben das so ein bisschen weiterentwickelt. Und um zu mentalisieren, um dass es gut gelingt, ist das Allerwichtigste, dass ich ordentlich beobachten kann, dass ich richtig genau hinschaue. Weil wenn ich nur hinschaue auf das Foto und sage, ja, da ist ein Papa und ein Baby und der hat das Baby auf dem Arm. Also wenn ich wirklich nur das sehe, dann tue ich mir schwer mit der Interpretation. Da muss ich schon genau hinschauen. Wie ist denn der Gesichtsausdruck? Wie sind denn die Augen vom Baby? Sind die offen oder zu? Wie sind denn die Händchen? Sind die Fäuste geballt oder sind die entspannt? Wie ist der Muskeltonus? Wie ist die Hautfarbe? Und was macht der Papa? Wo guckt er hin? Wo hat er die Augen? Wie ist seine Stirn? Ist die entspannt oder gerunzelt? Also da muss ich schon wirklich, da kann ich wirklich genau hinschauen. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich interpretiere, muss ich ganz genau hinschauen. Deshalb sind immer so die Einstiegsfragen auch an die Eltern. Was kannst du denn beobachten? Was siehst du? Und da hatten wir immer so eine Konstellation, dass immer ein Elternteil mit dem Baby interagiert hat und die haben gemacht, was gerade so ansteht. Na, die haben gespielt, die haben gewickelt, die haben gefüttert, gestillt, ganz egal. Und das andere Elternteil hat gemeinsam mit der Mentorin das beobachtet. Und die Mentorin hat Fragen gestellt und hat gesagt, was macht denn die Mama gerade? Was macht das Baby? Was kannst du sehen? Und dann kam so die nächste Ebene, die ist dann schon ein bisschen schwieriger, die Motivationsebene. Warum glaubst du? Warum macht das Baby das? Warum ballt es die Faust? Warum dreht es sich weg? Warum nimmt die Mama das Baby noch mal ein bisschen enger zu sich? Dann gibt es die Gefühlsebene. Da kann man fragen, was glaubst du, wie geht's der Mama gerade? Wie fühlt sich das an? Wie geht's dem Baby gerade? Die ist schon gar nicht so einfach. Und dann geht es aber noch weiter. Dann gibt es die sogenannte Identifikationsebene. Da kann man noch fragen, was würdest du denn machen, wenn du gerade die Mama wärst? Was würdest du machen, wenn du jetzt das Baby wärst? Und wie würde es dir gehen? Wie würde sich das anfühlen, wenn dich jemand so fest auf dem Arm hält? Wie fühlt sich das an, wenn einem jemand so zuhört? Wie fühlt sich das an, wenn jemand einem sofort gibt, was man braucht? Und dann, und das ist jetzt so ein bisschen im Nachhinein entstanden sozusagen, das ist dann, wenn die Beobachtung abgeschlossen ist, dann kann man das Ganze auch nochmal danach reflektieren, welche Gedanken, welche Impulse hat das Beobachten bei mir ausgelöst. Das ist schon wirklich High-Level-Mentalisieren. Das geht nicht beim ersten Hausbesuch. Und welche Gefühle werden auch ausgelöst? Und das ist ganz wichtig, wir machen das ja eben auch in Beobachtungssettings. Und wenn wir so Interaktionen sehen, bei Bildern ist es nicht ganz so stark, aber bei den Videos zum Beispiel am Anfang, die machen was mit uns, die lösen was in uns aus. Ja, und sich das auch danach nochmal anzugucken, was macht es mit mir, wenn ich diese Interaktion sehe, was löst es bei mir aus? Und es kann ganz unterschiedlich sein. Also ich habe das gemacht jetzt 2 Jahre lang eben mit diesen angehenden Elementarpädagoginnen, alles Schülerinnen von den BAföBs. Die haben da so Interaktionen beobachtet, Mama und Baby, die sind jede Woche in den Unterricht gekommen und haben sich da in die Mitte gesetzt und wir haben beobachtet. Und ich habe all diese Fragen gestellt, was macht die Mama, was macht das Baby und so. Und es ist wahnsinnig unterschiedlich, was so eine Beobachtung auslösen kann. Es gibt Schülerinnen, bei denen löst es wahnsinnig viel aus, wenn das jemand sehr feinfühlig, sehr liebevoll macht. Das macht sie ganz traurig, weil sie das nie hatten. Also man muss auch echt gucken, was macht es mit Leuten? Natürlich noch viel heftiger, was macht es, wenn jemand nicht so feinfühlig ist? Können wir ja auch nicht immer kontrollieren. Ja, was spüre ich da bei mir? Und ich spüre da Wahnsinn. Ich denke mir, ich bin schon so verkrampft, wenn ich das anschaue und denke mir, Gott, hoffentlich fällt das Kind nicht gleich um. Weil ich will am liebsten den Kopf, die Hand hinhalten, dass der Kopf nicht auf den Boden knallt. Also das macht was mit uns, wenn wir sowas angucken. Und das danach aber zu reflektieren, ist wahnsinnig wichtig. Weil ich brauche dieses, okay, das kommt von mir, mein Ding, das kommt von jemand anders, so fühlt sich das fürs Baby an. Für das Baby ist es vielleicht völlig in Ordnung, das ist ja gewöhnt, dass es so abläuft. Also auch da eine Abgrenzung, auch das ist Mentalisieren. Mentalisieren hat wirklich viele Facetten. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch ein Video mitgebracht. Das ist von einem ganz frühen Hausbesuch, wo eine Mentorin eben zu Hause war bei einer Familie und die haben, glaube ich, gerade gestillt. Und man muss sich vorstellen, man hört es auch gleich, die Mentorin und der Papa, die sitzen so neben der Kamera, also die Mentorin hat irgendwie auch so wackelig diese Handkamera da in der Hand. Ich bin sehr dankbar diesen Familien, dass ich sowas zeigen darf, ja, dass wir sowas mitfilmen dürfen und dass wir sowas auch herzeigen dürfen, damit sind die ja immer auch einverstanden. Und die Mentorin leitet jetzt das Mentalisieren an und das wollte ich einfach nochmal zeigen, wie das dann ausschauen kann bei so einem Hausbesuch. Genau, ein kleiner Einblick, ganz ein fitter Papa. Der brauchte schon gar nicht mehr so viel Fragen, der hat schon die ganze Zeit erzählt, also der zweite Hausbesuch. Aber beim ersten Hausbesuch hat er sich schon die Fragen gemerkt, was er da alles beantworten muss und was der alles macht und erzählt dann schon von selber, ohne dass wir da Fragen stellen, hat er schon erzählt, er dann stand rum, ne, und ist entspannt und so. Aber die Mentorin hakt dann manchmal nochmal nach. Sie sagt dann, woran siehst du das? Ja, also sie führt ihn dann wieder zurück, wir kommen ganz schnell ins Interpretieren, das können wir gut. Wir interpretieren da ständig, dem geht's gut und dem geht's schlecht und so. Und dann holt sie ihn nochmal zurück und sagt, woran kannst du das festmachen? Woran siehst du das? Kurz nochmal beobachten. Und er hat dann auch gleich eine gute Idee. Ja, die hat eine entspannte Körperhaltung und die lehnt sich da an und so. Und manchmal ist so die Idee, das ist doch komisch, oder? Die sitzen da und dann reden die anderen Leute über die. Ist das nicht komisch? Und die Eltern sagen aber selber 2 Sachen. Entweder sie sagen, ehrlich gesagt, kriege ich das gar nicht mit. Ich bin so beschäftigt, vor allen Dingen, wenn die wickeln. Ich bin so beschäftigt, dass ich da alles hier gut mache, ich höre gar nicht, was da so passiert. Und die meisten, und das ist so der Unterschied, auch wenn die in der Beobachtungsgruppe sitzen, die sagen, ich finde es ganz interessant. Ich mache das ja alles sonst einfach so. Jetzt sagt mir mal jemand, was ich da alles mache, ganz automatisch, was ich da anscheinend alles mache. Dass ich da streichel und Ding und dass ich da gucke und wie ich da sitze und so. Und außerdem, wenn ich ihn auf dem Arm habe, dann sehe ich ja gar nicht, was der macht. Das ist ja ganz cool, dass ich mal höre, was da hinten eigentlich passiert. Also die haben das eigentlich immer als ganz schöne, es ist sowieso so Quality Time, ne? Also der einzige Auftrag, den sie haben, ist irgendwie Zeit verbringen und spielen. Und die haben das als sehr bereichernd wahrgenommen, dass ihnen mal jemand spiegelt, was sie machen. Und es wird natürlich, es ist ja, wir sagen ja nicht, oh, was ist denn jetzt gerade passiert? Also wir stellen niemals eine Frage, wenn gerade irgendwie was Unfeinfühliges passiert ist, außer man denkt so, da könnte ich jetzt einen guten Hinweis geben. Kann man vielleicht schon mal sagen, was macht denn der Alexander jetzt? Ja, der grummelt so ein bisschen rum, ne? Was könnte der sich wünschen oder so? Da kann man schon ein bisschen lenken, je nachdem, wie gut man auch die Familie kennt, wie gut die Eltern das auch annehmen können. Aber meistens ist es für die einfach ein bisschen Seelenwohl, was sie da so hören, was sie alles machen und was sie alles richtig machen und was da alles passiert und wie es dem Kind geht und so. Also die haben sich immer sehr gefreut, wenn diese Beobachtungseinheiten kamen. Und das ist so eine Möglichkeit, wie man das eben auch trainieren und schulen kann. Da gibt es noch ganz viele weitere Möglichkeiten, kann ich euch noch 2 Stunden erzählen, aber es lässt die Zeit nicht zu. Und deshalb beschließe ich den Vortrag an dieser Stelle und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Dasein in diesem schönen Wetter und freue mich, wenn noch Fragen sind, bin ich ganz gerne noch ein bisschen da. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe endlich Mentalisieren richtig verstanden. Dankeschön, dass Sie uns da mitgenommen haben, aber auch für den Bonus mit den neuesten exklusiven Forschungsergebnissen. Das darf man ruhig auch mal sagen, das passiert nicht so oft. Vielen Dank, dass Sie da großzügig waren und das mit uns teilen. Ja. Ihre ganz, ganz tollen Feldforschungen. Also ihr macht da auch ganz tolle Arbeit. Danke. In Salzburg.
Ja, das muss man ja schon immer dazu sagen, ne? Wenn man als Forscher dann irgendwo hinkommt, ich kann ja nicht meinen ganzen Forschungskoffer mitbringen, aber ich kann auch nicht ohne Studienergebnisse kommen. Ich meine, das ist mein hauseigenes Geschäft. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Studien lesen, Studien schreiben, davon nicht so viel, mehr lesen, aber das muss man auch ein bisschen mit in die Praxis bringen, finde ich.
Also ich glaube, da haben Sie sich noch ganzen herzlichen Applaus nochmal verdient. Dankeschön.
Dankeschön. Danke.
Und ich weiß, Sie haben noch ganz viel in petto. Nutzen Sie das aus. Sie haben eine gute Gelegenheit. Haben Sie Fragen? Ist noch was offen? Möchten Sie noch was ergänzen? Wir sind unter uns. Melden Sie sich und bitte, ich möchte Sie daran erinnern, vielleicht mir ein Handzeichen zu geben. Dann komme ich gerne mit dem Mikro zu Ihnen, denn es ist super, wenn auch die Frage aufgenommen wird und nicht nur die Antwort.
Die erste Frage ist immer die schwierigste. Sind bestimmt alle ganz müde, erschöpft und alles ganz heiß. Und jeder denkt sich, ich will nicht die Erste sein und dann wird es auch noch aufgezeichnet.
Wir merken es, dass Sie super mentalisieren gerade.
Mich hätte eigentlich nicht interessiert, weil Sie das vorher so aufgegriffen haben mit dem Stress eigentlich auch, wo das Mentalisieren eigentlich auch mit den 2 Kurven, was Sie da erklärt haben, dann ist ja eigentlich auch so für in der Partnerschaft eigentlich, dass eigentlich auch der Stressabbau dort eine wichtige Rolle spielt, oder? Es hätte eigentlich dahingehend dann nicht nur darum geht, ums Mentalisieren richtig lernen, sondern gleichzeitig auch mehr Stressbewältigung eigentlich zum, weil der, wenn ich das richtig verstanden, oder? Die Mentalisierungsfähigkeit, die sinkt denn eigentlich mit steigendem Stresslevel. Also eigentlich geht es sozusagen Hand in Hand, oder wie?
Genau, es geht so in beide Richtungen. Also einerseits bricht irgendwann mal die Mentalisierungsfähigkeit zusammen, wenn wir zu sehr im, ich sag mal, akuten Stress sind. Zum Beispiel, man ist morgens spät dran, der Bus fährt in 3 Minuten, dann soll man los, das Kind ist noch nicht angezogen, das Kind will die Mütze nicht anziehen, die kratzt, keine Ahnung, damit hat man irgendwie Probleme, aber man weiß ganz genau, man muss jetzt los, dann hat man noch vergessen, die Schuhe anzuziehen, und dann soll man das Kind los und dann sagt das Kind, ich will die Mütze nicht aufziehen. Dann ist in dem Moment das Erregungslevel so groß, dass ich dann nicht mehr in der Lage bin zu sagen, ah ja, ich weiß, sie ist gerade kratzig und so, lass uns die schnell einpacken und wir gehen kurz ohne los, sondern meistens haben wir dann, oh, jetzt stell dich nicht so an, zack, Mütze drauf. Weil in dem Moment sozusagen der Autopilot anläuft und deshalb die Mentalisierungsfähigkeit zusammenbricht. Gleichzeitig geht es aber auch in die andere Richtung. Je höher die Grundmentalisierungsfähigkeit ist, desto weniger schnell komme ich in den Stress. Also es ist so ein bisschen ein doppelseitiges Ding. Also wenn ich besser mentalisieren kann, wenn ich damit grundsätzlich mal ausgestattet bin mit dieser Fähigkeit, dann entsteht für mich gar nicht so schnell Stress. Wahrscheinlich, wenn ich gut mentalisieren kann, habe ich auch weniger Stress in der Partnerschaft. Es bringt mich wahrscheinlich in mehreren Beziehungen irgendwie weiter, wenn ich das gut kann. Ja.
Okay, wäre in dem Fall eigentlich so, dass das Mentalisieren da eigentlich die, wie sagt man da jetzt, zu bevorzugende Fähigkeit ist eigentlich dahingehend, wo dann eigentlich sie sollte. Oder?
Ja.
Weil das in dem Fall auch das fördert, dass man auch den Stress eigentlich im Zaum hält. Besser.
Genau. Genau, natürlich ist es jetzt nicht das Allheilmittel gegen jedweden das Stresserleben. Also manche Stressoren, aus der Pädagogik wissen wir, es gibt einfach einige externe Stressoren, da hilft das beste Mentalisieren nichts. Bei riesigen Gruppengrößen und schlechten Betreuungsschlüsseln jetzt als Beispiel, ja, und kann man übertragen auf andere Zusammenhänge. Da muss sich auch strukturell was ändern. Also dann reicht es nicht, wenn wir jetzt einfach sagen, naja, alle Elementarpädagoginnen können jetzt eigentlich gut mentalisieren, von daher können wir es eigentlich so lassen, wie es ist, weil die haben eh nicht so ein hohes Stresserleben, weil die können alle gut mentalisieren. Das soll jetzt nicht die Lösung sein. Es ist einfach ein Add-on und das Gleiche gilt auch für andere Kontexte. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich lasse alle meine Beziehungsprobleme einfach so stehen, wie sie sind. Wir lernen einfach beide mentalisieren und gut ist es. Damit wird es wahrscheinlich nicht final geklärt werden, aber es ist einfach ein ganz guter Schutzfaktor, ja, für das Stresserleben in zwischenmenschlichen Interaktionen.
Danke.
Gerne.
Ich würde die kurze Pause auch ganz gern nutzen, denn das ist uns natürlich ein ganz großes Anliegen auch im Vorarlberger Kinderdorf. Und einer unserer Präventivbereiche ist Netzwerk Familie. Die einen oder anderen kennen das schon. Und wenn nicht, lohnt sich da auch ein Blick auf unsere Homepage tatsächlich. Startet im Herbst wieder ein Safe-Kurs. Und genau darum geht es in diesen Safe-Kursen. Wie können werdende Eltern die Feinfühligkeit erlernen? Unter fachlicher Begleitung, in angenehmer Atmosphäre, mit Gleichgesinnten. Also ich kann das nur empfehlen. Schauen Sie da mal auf die Homepage und da bekommen Sie das, was Sie ohnehin vermutlich schon gut können, aber noch ein bisschen gut eingestellt. Und fühlt sich gut an als Vorbereitung, genauso wie ein Geburtsvorbereitungskurs. Ich fände, das wäre ergänzend dringend nötig, dass diese Kurse weiter ausgebaut werden und als Angebot für Eltern zur Verfügung stehen.
Ja, kann ich komplett unterschreiben. Also ich bin auch ausgebildete Safe-Mentorin, habe ich irgendwann mal am Anfang gemacht, als ich noch nicht so gestresst war von meiner Doktorarbeit. Und es ist wirklich, manchmal erschrecke ich so ein bisschen, wenn Eltern in so meinem Umfeld sind, ne? Und ich kann dann so ein bisschen erzählen und ich erzähle von meiner Forschung und die saugen das alle auf wie Schwämme, was ich so zu erzählen habe. Und ganz viel auch so zum Thema Feinzeichen und woher soll ich denn das wissen? Ich habe ja da keine, ich habe das ja nicht gelernt. Ja, dass du das weißt, ist mir schon klar, aber woher soll ich das wissen? Und da kommt es ganz oft irgendwie zu dieser Diskussion. Man braucht halt irgendwie einen Führerschein, wenn man sich einen Hund zulegt, aber wenn man ein Kind bekommt, kann man einfach so. Und dafür wären diese Safe-Kurse ja eigentlich gedacht. Ja, dass man einfach ab der Schwangerschaft, das ist niederschwellig, das ist ein Gruppenangebot. Die treffen sich da am Wochenende sonntags und es ist schön und es ist lustig und es ist in der Gruppe und nebenbei kriegt man so ein bisschen Führerschein fürs Kind. Das wäre eigentlich ganz toll und es ist super, dass es in Vorarlberg, dass es das gibt, dass es hier auch finanziell unterstützt wird. In Salzburg gibt es das nicht, weil die Stadt oder das Land Salzburg das nicht bezahlt. Und das sind Kosten von 20.000 Euro, das zahlen die Eltern nicht. Das ist zu viel, aber hier wird das finanziert und das ist super, dass es das Angebot hier gibt.
Wir hoffen, das bleibt auch weiterhin ja. so. Es ist nicht ganz so selbstverständlich. Das bekommen bestimmt auch viele mit, dass der Sozialbereich ein Bereich ist, der nicht so ganz einfach ist. Und genau um diese Dinge geht es dann, um einen Safe-Kurs für Eltern, ja, ob der bleiben kann oder nicht.
Ja. Und ich glaube, wenn es keine Frage gibt, sage ich noch was ganz Kurzes dazu. Und zwar glaube ich, dass es jetzt immer wichtiger wird, dass man da nochmal explizite Anleitungen gibt, weil wir forschen ja auch viel zum Thema Smartphone, ne, bei uns. Es läuft auch gerade aktuell eine Studie, also falls jemand Väter kennt, ich suche mal wieder Väter, in Salzburg mit kleinen Kindern zwischen 4 und 7 Monaten, dann die gerne schicken. Wir machen gerade eine Studie, die sich anschaut, was macht denn das Smartphone mit der frühen Vater-Kind-Interaktion. Wir haben das mit Mamas schon gemacht und machen das jetzt auch mit Vätern. Und ich habe das Gefühl, je mehr dieses Familienmitglied Smartphone kommt, desto wichtiger wird es nochmal, dass Eltern bewusst wird, wie wichtig diese kleinen Momente sind. Also diese Einladung zur Präsenz, wenn ich Vorträge halte zu dem Smartphone-Thema, ist immer am Ende meine Einladung zur Präsenz, zum Dasein, zum nicht den Moment verpassen, zum diesen Moment sehen, wenn der Hund vorbeiläuft und nicht am Handy sein, zum das Wahrnehmen überhaupt, weil ich nicht feinfühlig sein kann, weil ich nicht mentalisieren kann, wenn ich am Smartphone bin. Das geht einfach nicht. Und es ist schon dann eingeschränkt, wenn das Smartphone nur da liegt und aufploppt und ich es eigentlich gar nicht in der Hand habe, aber ich gucke jedes Mal drauf, weil ich das Pop-up sehen will. Und ich glaube, gerade mit diesen Veränderungen, mit denen Eltern einfach auch zu tun haben, und wir können, die Smartphones sind da, die gehen nicht mehr weg und wir müssen irgendwie gucken, wie können wir uns mit denen arrangieren, weil sie sind ja auch gut und wichtig und nützlich und auch eine Entlastung für Eltern, aber sie sind jetzt nicht besonders förderlich für eine gelungene Eltern-Kind-Interaktion. Und umso wichtiger wird es irgendwie, dass man den Eltern nochmal zeigt, worauf kommt es denn an? Was sind denn die wichtigen Momente? Worauf müsst ihr denn achten? Warum sind solche Qualitäten wie Mentalisieren und wie Feinfühligkeit und diese Signale zu lesen und diese Feinzeichen zu erkennen, warum sind die so wichtig? Was macht es mit den Kindern, wenn wir das versäumen? Und was macht es mit den Kindern, wenn wir es schaffen, wenn wir im Moment da sind und die Zeit verrennt sowieso wahnsinnig schnell. Und wenn wir die nicht verpassen, weil wir nochmal unser Smartphone gecheckt haben. Und ich glaube, das wird eher immer noch viel wichtiger, dass man ganz viel Lobbyarbeit für die Kinder macht, weil für die Smartphones wird schon genug Lobby gemacht, aber für die Kinder in den Familien nicht so sehr.